Herzlich willkommen zu Drivers Seat, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Alublast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
Oh, das schaut jetzt hier nicht gut aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, pass auf, lass uns doch den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst?
Ja, wird wieder mal Zeit. Probieren wir unser Glück.
Hey Stefan, danke für den Anruf. Ich freue mich, dass du drauf bist und ich schätze, neben dir im Auto sitzt der Reinhold.
Genau so ist es. Hallo Daniel. Lass mich gleich mal einsteigen. Wir haben ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir uns dieses Mal mit der Nachhaltigkeit beschäftigen wollen. Jetzt ist die Europawahl ja schon ein paar Tage her, aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Partei, die sich natürlich besonders intensiv damit beschäftigt, nämlich die Grünen, wahrscheinlich nicht das Wahlergebnis ihrer Träume eingefahren haben. Jetzt könnte man natürlich etwas zuspitzen und sagen, heißt das, dass die wählende Bevölkerung des Themas schon überdrüssig ist, ist die Nachhaltigkeit plötzlich weniger wichtig?
Bei der aktuellen Politik ist es so, da sind andere Themen gerade vorrangig, ja, und da ist es das alles beherrschende Thema Klimakrise, Klimawende und die ganzen Dinge, die sich darum die darum wichtig sind, wie zum Beispiel eine Nachhaltigkeit, die treten etwas in den Hintergrund. Und natürlich muss man auch die entsprechende Politik, nachhaltige Politik beziehungsweise eine grüne Politik muss man natürlich auch entsprechend gut vermitteln können. Denn wir alle wissen ja, Nachhaltigkeit besteht aus drei Aspekten: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und wir sprechen über unsere Branche und dann sprechen wir natürlich auch über nachhaltige Konzepte in unserer Branche.
Stefan, vielleicht darf ich das gleich mal aufgreifen. Wir haben ja gerade gesagt, das Thema ist natürlich dauerpräsent. Es ist natürlich auf jeder Kongressveranstaltung, letzten Endes in jeder Printveröffentlichung, immer wieder stößt du drauf. Zum einen ist es nach wie vor das Megathema, unbestritten. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es oftmals für viele, glaube ich, auch nicht so ganz konkret ist. Also das heißt, da kann man schon auch mal an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Müdigkeit feststellen, was daran liegt, dass einfach natürlich da schon auch viele, viele Phrasen gedroschen werden und die Dinge einfach oft nicht wirklich konkret und greifbar sind. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich weiß ja, dass du dich da sehr intensiv mit beschäftigst.
Ja, ob ich gleich Licht ins Dunkel bringen kann, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich sage immer ganz gerne, das ist auch so ein Spruch, den auch ganz viele verwenden, Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Und wo ich auch immer ein großer Freund davon bin, wenn so Dinge anstehen, die uns verändern, wie die Digitalisierung, die KI, Internet und so weiter, dass wir das nicht als Risiko permanent wahrnehmen und innerlich uns auch dagegen wehren, sondern die Chancen vielleicht auch darin sehen, die ich als Unternehmer habe, wenn sich Dinge in den Rahmenbedingungen verändern und wo ich vielleicht sogar mit ein bisschen smarten Nachdenken, mit ein paar einfachen Kniffen einen Schritt voraus sein kann, um mir aus solchen Gegebenheiten auch entsprechende Wettbewerbsvorteile ziehen zu können.
Wir sprechen ja bei den Fensterbauern, Herstellern über drei wesentliche Werkstoffe, die miteinander konkurrieren, PVC, Holz und Aluminium, die sich ergänzen, aber die auch teilweise schon ihre Berechtigung haben. Ja? Und dann ist es so, ein Holzfenster ist per se schon nachhaltig, weil es eben aus dem Wald kommt. Aber die Kunststoffleute und die Aluminiumleute, die haben einen Nachhaltigkeitsausweis, die können sagen, wie viel von ihren Wertstoffen tatsächlich auch wiederverwertet werden. So, und ja, da entwickelt sich jetzt daraus eine Diskussion. Wir sind nachhaltiger, wir können noch besser reagieren. Wir sind, ja, also da kämpfen schon allein die Verbände gegeneinander.
Das kann ich jetzt gar nicht so sehen. Also Tatsache ist, dass die Werkstoffgruppen da unterschiedlich weit sind, das würde ich tatsächlich so sagen, aber damit ist nicht unbedingt gesagt, dass das eine nachhaltiger als das andere ist, sondern das ist meiner Meinung nach bei der ganzen Diskussion das eigentliche Thema. Und zwar gibt es einfach Unterschiede dahingehend, inwieweit Prozesse entsprechend definiert sind, inwieweit auch Zertifizierungsmöglichkeiten da sind, dieses ganze Thema. Die Frage, die sich aber stellt, also ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, aber ich sehe zum einen da eigentlich nicht die Konkurrenz, also grundsätzlich eigentlich schon nicht im Rahmenmaterial, weil es ja ganz viele Möglichkeiten gibt, um auch diese Dinge miteinander zu kombinieren, wie wir wissen. Was stimmt ist natürlich, dass, das hast du wahrscheinlich auch gemeint, zum Beispiel die Kunststoffleute, die natürlich auch, sage ich mal, einen besonderen Bedarf haben, weil sie vielleicht so am ehesten auch dann im Fokus stehen, wenn es um diese Themen geht, die haben da natürlich ihre Hausaufgaben sehr vorbildlich erledigt. Die Frage ist aber, und das ist meine Frage, das ist für mich überhaupt die Kernfrage bei dem Thema, macht das wirklich dann einen Unterschied mit der Nachhaltigkeit, was den Gebrauch und den Einsatz des Werkstoffs angeht? Oder reden wir da nicht einfach über Transparenzmöglichkeiten, bestimmte Dinge auf den Tisch legen zu können, was aber jetzt de facto eigentlich jetzt erstmal keinen Unterschied macht? Also das heißt, ob ich jetzt bestimmte Zahlen vorlegen kann und sagen kann, dieses Material kann so und so oft wiederverwendet werden, das ändert ja erstmal noch nichts an dem Effekt, der sich erzielen lässt. Ich habe heute zufällig gerade mit einem bekannten Fensterhersteller gesprochen, der hat mir Folgendes gesagt und das bitte ich mal zur Kenntnis zu nehmen. Der hat mir gesagt, wenn ich ein bestimmtes Zertifizierungslabel haben möchte, dann kostet das mich 40.000 Euro für ein bestimmtes Projekt. Der Witz ist aber, dass wir letzten Endes im Lieferumfang gar keine anderen Produkte drin haben. Das heißt also, der macht das gleiche Projekt zweimal in identischer Art und Weise, aber damit er sich dann hinterher, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt von mir, einen bestimmten Aufkleber da drauf kleben kann und sagen kann, guck mal, wir haben hier das Label XY von der Organisation Z, da kostet 40.000 Euro, aber inhaltlich hat sich nicht die Bohne geändert. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den wir da schon auch mal ansprechen müssen.
Was vielleicht ganz bedeutsam für diese Diskussion ist, die ihr jetzt hier aufgemacht habt. Wir sind im Prinzip ja in den Materialien schon immer in einem Wettbewerb, sei es um Qualität, Kosten, was auch immer. Und das sollte man vielleicht mal vergessen. Vielleicht sollte man auch mal vergessen, irgendein Label dafür zu bekommen. Sondern ich glaube, der Ansatz muss sein, dass wir und jedes Unternehmen und vielleicht auch die Branche sich überlegt, was kann sie denn tun, um einfach diese Gedanken, auch den Gedanken einer Kreislaufwirtschaft, auch den Gedanken der weniger Belastung umzusetzen, ohne jetzt gleich wieder in Labeln und Siegeln und Wettbewerbsvorteilen und sich betteln gegenseitig da entsprechend reinzuverfallen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der andere Ansatz, den wir wählen. Wir kommen immer so von hinten und versuchen schauen, ja, was können wir denn jetzt hinten sozusagen am Markt machen, damit wir möglichst gut dastehen und vielleicht auch die anderen ausstechen und so weiter. Aber vielleicht sollten wir mal von innen kommen und zu überlegen, was können wir denn tun? Was bringt uns auch einen Vorteil? Was kann für uns zum Beispiel auch ein Kostenvorteil sein? Weil wir Materialien wiederbekommen, weil wir es wiederverwerten, weil wir andere Materialien einsetzen. Wir reden auch immer in diesen drei Materialien. Ich bin jetzt kein Experte, aber vielleicht gibt es ein viertes, fünftes Material, das in der organischen Welt eher zu Hause ist, wo wir vielleicht sogar ganz andere Möglichkeiten haben, wo Durchbrüche erzielt werden können. Also das ist eine sehr Zuspitzung immer auf dieses gegen die andere. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist genau das, was ich meine. Wir müssen die Chancen erkennen und nicht nur gegen die anderen arbeiten, sondern vielleicht eher für unser Unternehmen die Möglichkeiten rausholen. Und dann arbeiten wir automatisch auch im Prinzip, jetzt mal auch wieder ein bisschen überspitzt gesprochen, für unseren Planeten und nicht gegen andere.
Aber trotzdem erlebe ich eine andere Realität in unserer Branche, ja. Ich erlebe das natürlich in den Verbänden, ich erlebe das auch aber auch bei den Systemgebern und bei den Produzenten, dass sie immer diesen Vergleich anstellen, immer wieder sagen, guck mal, wir haben dieses Label oder wir haben dieses System zur Kreislaufwirtschaft sozusagen, zum Cradle-to-Cradle-System, die anderen nicht. Ja, so die Holzfensterleute sagen, ja, mit Kunststofffenstern gefährdest du deiner Gesundheit. Die Kunststoffleute sagen, ja, Holzfenster musst du aber leider entsorgen, ist halt giftig am Ende, ist halt zu viel Beschichtung drauf. Da geht's ins Klein-Klein rein. Das ist wirklich toll zu sehen, dass ganz viel passiert, ja, und ganz viel entwickelt wird. Und du hast es ja das Stichwort richtig genannt. Es wird vor allen Dingen dann richtig spannend und da kommt ein richtiger Drive rein, wenn das für die Unternehmen auch interessanter und also finanziell interessanter wird, nachhaltig zu agieren. Ja, da brauche ich gar nicht letztendlich das Zertifikat XY, sondern das muss irgendwie günstiger werden, wenn ich den Strom selber produziere und nicht teuer einkaufe oder wenn ich eben das Material, wenn ich Reishülsen günstiger bekomme als Kunststoff, dann ist es vielleicht einfach wirtschaftlich auch interessanter, da zu agieren. Und das ist natürlich ein schöner Drive, den wir da überall mit reinkriegen. Ne?
Ja, und da sind wir genau in der Thematik drin, die ja auch die Politik und die Gesellschaft gerade so ein bisschen treibt. Ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass wir uns für uns erkennen müssen, dass wir jetzt halt irgendwo in Nachhaltigkeit investieren müssen, egal als Gesellschaft oder als Unternehmen, um dann irgendwann daraus zu profitieren. Und das ist eben auch so ein bisschen mein Appell, sich da mal Gedanken zu machen. Das muss auch jetzt nicht die großen Investitionen so sein, sondern mal wirklich smart nachzudenken darüber, was ist denn möglich, wo könnte man vielleicht ansetzen, und da gibt es spannende Ideen und die werden auch immer weiter vorangetrieben, und dann bin ich halt genau den Schritt voraus. Und natürlich werden wir weiter in diesem Konkurrenzkampf sein. Da haben wir auch ja die Marktwirtschaft, und das ist auch gut so. Das treibt auch die Unternehmen in einer gewissen Art und Weise natürlich, dass Wettbewerb da ist, der befeuert das Ganze, der hilft natürlich auch den Endverbrauchern entsprechend gute, qualitativ hochwertige Produkte zu bekommen und ähnliches. Was mir auch noch wichtig ist, wir merken sehr stark die Unsicherheit. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Diskussion, aber wenn man mit den Unternehmen so ein bisschen tiefer reingeht, ist die Unsicherheit, was sie jetzt auch tun müssen. Es kommt ja doch einiges auch an Regulatorik auf uns zu. Das muss man an der Stelle einfach auch ansprechen, mit der die Unternehmen umgehen müssen. Und das ist das, was gewisse Unsicherheit schürt, und wir haben da auch als Hochschule drauf reagiert. Und ich möchte ganz kurz ein Zertifikatsprogramm erwähnen, das wir aufsetzen, das jetzt ab September beginnt, das genau dieses ganze Thema des Nachhaltigkeitsmanagements aufnimmt. Und das ist ein Kurs, der weitgehend online stattfindet, wo wir eben auch als Hochschule mit Experten, mit Keynote-Speakern den Unternehmen helfen möchten und vor allem Mitarbeitern, die dafür im Unternehmen auch zuständig sind, dieses ganze Thema angehen, das Nachhaltigkeitsreporting, wie mache ich so eine Wesentlichkeitsmatrix, also wie kann ich Instrumentarien einsetzen für mich, um genau diese Schritte zu gehen, um auch vielleicht gewisse Auflagen oder Regularien zu erfüllen, und welches Instrumentarium brauche ich da?
Was für Möglichkeiten, um das aufzunehmen, was Daniel gerade gesagt hat, gibt es denn, um als Unternehmen wirtschaftlich Vorteile aus der Beschäftigung mit diesem Thema zu ziehen? Weil gerade auch das von dir jetzt gerade zuletzt angesprochene Programm, da stellt sich ja genau die Frage, die wir vorher diskutiert haben. Also liegt der Vorteil darin, dass ich dann hinterher sagen kann, guck mal, ich habe hier einen neuen Aufkleber, ich sage es wieder ein bisschen flapsig, ich habe jetzt an diesem Programm teilgenommen und kann das auch entsprechend dokumentieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja eher darum zu sagen, in dem Programm oder in diesen unterschiedlichen Sitzungen werde ich sozusagen auch Möglichkeiten kennenlernen, die ich dann aber halt auch in die Umsetzung bringen muss und die tatsächlich Dinge verbessern, die Endprodukte verbessern, die Prozesse verbessern und die das Ganze dann eben auch, ja, sagen wir mal, zu dem bringen, was wir ja eigentlich alle wollen, nämlich das Thema Ökologie und Ökonomie auch ein Stück weit miteinander auszusöhnen.
Absolut. Also das ist jetzt kein Zertifikat, nicht, dass es ein Missverständnis gibt wie irgendein Label, das ich da nach außen bringe, sondern es ist ein Weiterbildungsprogramm. Das heißt, es ist ein Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiter im Bereich Nachhaltigkeit. Wie wende ich Instrumente an? Wie muss ich mit Reporting umgehen? All diese Dinge. Wie kann ich einfach diese Tools einsetzen? Und wir befähigen dann sozusagen die Mitarbeiter, die da mitmachen, das im Unternehmen zu tun und daraus dann eben Prozesse anzuschieben, Veränderungen anzuschieben, Ideen reinzubringen.
Aber geht es jetzt darum, sage ich mal, die Mitarbeiter zu qualifizieren, mit den bürokratischen Anforderungen im Bereich der Regulatorik klarzukommen, oder geht es darum, die zu qualifizieren, dass sie ihre Produkte ökologischer machen?
Sowohl als auch. Es hängt ja eng zusammen, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich einmal die Anforderungen. In diesen Anforderungen sind ja oft Dinge auch drin, die im Unternehmen entsprechend stattfinden sollen oder dokumentiert werden sollen. Und wir beschäftigen uns eben auch damit, wie kann ich Prozesse verändern? Also wie kann ich Dinge anstoßen? Wie bringe ich strategisch eine Veränderung rein in dieses Nachhaltigkeitsdenken? Wie kann ich da vorgehen? Also wir haben sozusagen beide Welten. Einmal diese Unsicherheit. Was müssen wir denn jetzt alles eigentlich liefern demnächst, oder was erwartet auch ein Kunde oder größere Konzerne, wenn ich da entsprechend dran bin, ähnlich wie eine ISO-Zertifizierung, alles von mir in der Nachhaltigkeit. Und dann aber natürlich auch die nicht reaktive, sondern auch aktive Umgang mit diesen ganzen Themen. Wie kann ich jetzt im Unternehmen da aktiv damit umgehen? Wie kann ich das fördern? Wie kann ich da Arbeitsgruppen bilden? Wie kann ich schauen, was ist möglich? Wie kann ich Ideen generieren und ähnliches?
Ich würde euch bitten, dass wir das Thema vielleicht beim nächsten Mal einfach nochmal fortsetzen.
Wir alle wissen und merken, und auch ich in der Redaktion merke es immer wieder, das Thema begleitet uns täglich. Wir haben täglich damit zu tun. Ich finde es auch total interessant und spannend, nachhaltige Entwicklung aufzeigen zu dürfen. Ja, und ich freue mich drauf, auch mit euch weiter darüber zu diskutieren. Also insofern, bis demnächst.
Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Dann nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.